Herzlich willkommen zum Vogel-Podcast mit eurem Vologen Paul. Geschichten aus der Natur des Hohen Flemings von den Botschaftern der Wildnis, dem gefiederten Volk. Anregungen, Inspirationen und Wissenswertes über die kleinen und großen Wunder direkt vor unserer Haustür. Viel Spaß beim Hören und selber entdecken.
Wenn ich so drüber nachdenke, was dieses Frühling ausgemacht hat, was diesen Frühling ausgemacht hat in der Vogelwelt, fallen mir natürlich tausende von Geschichten ein. Und seit dem letzten Podcast, da war ich ja sehr früh morgens unterwegs und bin der Heckenbraunelle begegnet, das weiß ich noch, folgte dann eigentlich ein Highlight dem anderen. Und das Ganze vermischt sich, also die Vogel-Highlights werden abgelöst von Highlights der Insekten, die mich in diesem Jahr besonders beschäftigen. Ich glaube, das braucht aber eine eigene Podcast-Folge. Werden abgelöst von den Highlights der Säugetiere, die besonders die Rehe es jetzt angetan haben in diesem Frühjahr mit ihren vielen Kitzen, besonders die Ricken. Und ein Bock, der uns sehr nah gerückt ist, würde ich mal sagen. Die Wölfe, die immer ab und zu auftauchen. Und dann natürlich die wunderbaren Pflanzen. Neue Arten, die entdeckt werden durften hier auf dem Platz. Viele neue Pflanzen, die wir selber in die Erde gebracht haben. Und gerade weil das so viel ist, werde ich mich konzentrieren auf die Gefiederten, bevor wir dann wieder anfangen, in einzelne Themen einzusteigen. Und vorerst ein Platz zum Platz, an dem ich sitze. Ich sitze in der Nähe des Zinkens mit Blick auf den Hotspot. Vor mir stehen mit roten Tropfen behangene Kirschbäume. Ein Weißdorn ganz in der Nähe. Ein Platz, den wir oft nutzen für Vogelplätze, weil wir können von hier aus super auf den Wald schauen. Sind so leicht erhöht, mitten noch in der Streuobstwiese drin. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie Dschungel. Um uns herum ist es grün und saftig, ganz anders als in den letzten Jahren. Trotz des wenigen Regen haben wir Regen in diesem Jahr. Und so viel Regen, dass es sich gelohnt hat, mal wieder Reagenzgläser zu kaufen. Diesmal aus Glas, in der Hoffnung, dass die länger halten, um den Regen zu messen. Also allein gestern hatten wir 3 mm, vorgestern hatten wir 2 mm, vor 2 Wochen waren es 10 mm pro Quadratmeter. Und dementsprechend in Verbindung mit unserem Boden, der sehr lehmhaltig ist, das Wasser also gut hält, sieht auch die Landschaft hier aus. Grün und saftig. Springen wir zurück in den April. Und der Vogel meines Aprils, also der Vogel des Frühlingsbeginns, für mich war in diesem Jahr der Trauerschnäpper. Ich habe so viele Trauerschnäpper gesehen, wie noch nie zuvor in den Frühling. Und es ist ja immer wieder die gleiche Gretchenfrage. Liegt es nun an meiner Wahrnehmung oder sind es bestimmte Zufälle, die aufeinandertreffen, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, dass mir dieser Vogel mehr begegnet als in den Vorjahren? Oder sind es tatsächlich in diesem Jahr mehr Individuen? Ist die Population gestiegen? Die Frage bleibt schwer zu beantworten. Nichtsdestotrotz sind mir Trauerschnäpper an vielen verschiedenen Orten begegnet. Und ich erinnere mich an mein Trauerschnäpper-Wochenende schlechthin, wo wir ein ganzes Wochenende an einem See verbracht haben, während eines Seminars. Und wir sehr genau beobachten konnten, wie er seine Bruthöhlen anzeigt und umwirbt, umfliegt sozusagen, immer wieder um das Einflugsloch in einer Erle war das, umkreisend mit seinem Ruf. Also er hat so zwirbelnde Melodien auch mit drin. Aber hauptsächlich wird ein Motiv, wo tatsächlich so einschwingt. In den Apps findet man so zwei verschiedene Motive, die er singt. Und eins von denen wählt er sich aus, auf das er sich dann so eingroovt, würde ich mal sagen. Dass er immer wieder wiederholt. Und damit sein Nest anzeigt, die konkurrierenden Männchen vertreibt. Und Trauerschnäpper, weil er sehr klar abgesetzt schwarz-weiß gefärbt ist. Und dann habe ich gehört, dass es da dunkle Populationen, also das kann man Tatsache feststellen, ja. Also es gibt Trauerschnäpper-Männchen, die sehr klar und deutlich schwarz-weiß sind. Und es gibt Trauerschnäpper-Männchen, die, wo das Schwarz nicht so deutlich ist, die brauner sind, mit dem weißen Unterbauch. Diesen weißen zwei kleinen Punkten links und rechts vom Oberschnabel, die auch sehr markant sind. Und andere Merkmalen. Und mein guter Vogelfreund Tim, der sagte, dass die schwarzen Männchen hier bei uns gar nicht brüten, sondern eher so am Durchziehen sind. Von denen habe ich einige gesehen und dass es dann eher sind die Braunen, die hier bei uns unten brüten und weiter im Norden dann die schwarzen Populationen. Ich konnte das nicht so richtig belegen und so richtig nachweisen in diesem Jahr. Ich lasse es einfach mal so als offene These stehen. Fakt ist, alle bleiben und sind trotzdem Höhlenbrüter, zeigen ihre Höhle an als Männchen, bieten sogar dem Weibchen verschiedene Höhlen an, um das Weibchen zu locken, damit es dann eine dieser Höhlen bezieht und zu Ende gestaltet, um dann dort drin seine Eier zu legen. Und wie so oft bei Männchen, die verschiedene Brutmöglichkeiten zur Auswahl stellen, wenn dann das Weibchen auf den Eiern sitzt, beim Trauerschnäpper ist es so, muss er sehr differenziert hinblicken, das ist nicht bei jeder Vogelart genau gleich. Beim Trauerschnäpper ist es aber so, dass das Weibchen alleine brütet und erst das Männchen sich an der Brut beteiligt, wenn die Jungvögel draußen sind. Also wenn eine zweite, dritte Bruthöhle noch frei ist, bietet das Männchen auch diese noch weiteren Weibchen an. Und so kann es dazu kommen, dass er zwei oder drei Weibchen zu unterhalten, in Anführungsstrichen sage ich mal, hat. Obwohl es ja nicht die Weibchen sind, um die er sich kümmern muss, sondern eher die Brut, die dann von ihm auch mitgefüttert wird. Ja, und wenn man einmal sich diesen Ruf eingeprägt hat oder einmal diesen Ruf erkannt hat, ja, dafür haben wir ja schon schöne Beispiele gegeben, die Klangbildreise zu nutzen, also einem Ton zu folgen und so geduldig zu sein, so aufmerksam, so langsam, bis man den Vogel wirklich gesehen hat. Und dann ist der Trauerschnäpper nicht so schwer zu bestimmen durch diese schwarz-weiße Musterung und durch seinen wiederholt vorgetragenen Gesang. Dann ist er auch ziemlich gut sichtbar und zeigt sich und lässt uns relativ nah ran. Ja, und spannend war auch dann eine Begegnung zumindest mit einem Vertreter aus seiner Familie, einem Grauschnäpper, obwohl ich ihn selber gar nicht gesehen habe, sondern Teilnehmer. Und da ich mit zwei anderen Teilnehmern zeitgleich vor einem Trauerschnäpper stand und den sehr genau beobachten konnte, der war super still. Also es war noch in der Zugzeit, wahrscheinlich ein durchziehendes Männchen, der wiederum dann ganz klar schwarz-weiß gezeichnet war. Wo die Theorie von Tim passen würde, dass der hier bei uns nicht direkt brütet. Er war auf Nahrungssuche. Und dann kamen zwei Teilnehmer zurück. Wir hatten also alle Merkmale im Kopf, was diesen Trauerschnäpper ausmacht. Und sie beschrieben teilweise Merkmale, die ihm ähnlich waren, teilweise Merkmale, die aber anders waren, die dann ziemlich deutlich darauf hinwiesen, dass die keinen Trauerschnäpper, sondern einen Grauschnäpper gesehen haben, der wiederum einen sehr unauffälligen Gesang hat. Und trotzdem auch wenig scheu ist. Also, wenn er mal irgendwo brütet, tut er das auch oft sehr menschennah. Also, egal wo ich gewesen bin, Trauerschnäpper ohne Ende. Es war wirklich der Trauerschnäpper-Frühling meines Lebens, würde ich sagen. Das klingt jetzt sehr pathetisch, aber so deutlich und so, ich würde mal sagen, massiv ist er mir noch nicht in die Wahrnehmung gerückt. An einem Frühjahr. Und wenn ihr Trauerschnäpper unterstützen wollt, ihr könnt auf jeden Fall Bruthöhlen aufhängen. Ihr nehmt gerne auch Nistkästen an, weil Totholz und dementsprechend natürliche Höhlen seltener geworden sind. Könnt ihr euch diesen wunderbaren Vogel auch in eure Nähe holen. Und ein zweiter Vogel, der jetzt nicht unbedingt dieses ganze Frühjahr bestimmt hat, weil es einer der häufigsten Vögel ist in Mitteleuropa, der mir jedes Jahr eigentlich sehr wichtig ist und auffällig. Das ist die Mönchsgrasmücke, und über die Grasmücken haben wir ja schon in verschiedenen Podcasts auch häufig gesprochen, über die Gartengrasmücke, ihre schwer zu unterscheidende Zwillingsart vom Gesang, nicht vom Aussehen, die Sperbergrasmücke, zu der wir auf jeden Fall noch kurz kommen werden. Die Klappergrasmücke, Dorngrasmücke. Und fehlt da noch eine? Irgendwie kommt mir vor, als ob da noch eine fehlt. Aber bei denen lasse ich es jetzt erstmal. Die Mönchsgrasmücke ist ja eine unserer ersten Grasmücken, die auftaucht. Ich müsste nachschauen, aber es war wieder so um den 1. April herum in diesem Jahr. Und ich habe was ganz Faszinierendes beobachten dürfen. Interessanterweise auch genau an diesem Wochenende, wo der Trauerschnäpper so dominiert hat. Und wenn man so ein Wochenende an einem Platz verbringt, ohne sich sehr viel zu bewegen. Wir saßen wirklich an diesem Wochenende viel rum und gleichzeitig war die Aufmerksamkeit in der näheren Umgebung natürlich hochgradig wachsam und offen. Und das kann teilweise auch anstrengend werden für Zuhörer, wenn dann immer wieder kleine Störungen reinkommen. Ach, guck mal da, der Vogel, guck mal da, der Vogel. Aber ja, man gewöhnt sich dran. War Folgendes. Diese Mönchsgrasmücke hat gesungen und gesungen, was typisch ist für die erste Zeit, in der sie Entschuldigung, ich war gerade ein bisschen abgelenkt. Da war gerade so ein Rascheln neben dem Picken. War Folgendes. Diese Mönchsgrasmücke hat gesungen und gesungen. Und am Anfang, um den Faden wieder aufzunehmen, besteht ihr Gesang wie immer aus ihren zwei Teilen. So ein leichtes Vorgeschwätz. Und dann geht es über, fließender Übergang. Das ist nicht so ein harter Bruch in den zweiten Teil. Ihr amselartiges, schnelles Flöten. Sehr hell, sehr klar. Ich sage mal gern blank polierter Edelstahl. Und so markierte diese Mönchsgrasmücke einen bestimmten Platz, so im Umkreis von vielleicht so 20, 30 Metern Radius. Und als wir lang genug, also es war eigentlich schon viel zu lang, als dass uns das nicht hätte vorher auffallen müssen oder können, fiel uns auf, dass da ein Nest war. Und dieses Nest war an einer außergewöhnlichen Stelle. Es war an einem so herabhängenden Ast ziemlich weit außen, vielleicht anderthalb Meter über dem Boden, grob geflochten aus Gräsern, der Größe entsprechend, das ja bei den Vögeln manchmal sehr unterschiedlich sein kann. Es gibt Vögel, die bauen viel zu kleine Nester, finde ich, für ihr Körper, für den Körper, wie der Buchfink, der so einen festen Ring sozusagen um sein Nest auch herumkonstruieren muss, damit es nicht auseinanderbricht, wenn dann Jungvögel drin sind und die langsam größer werden und gleichzeitig noch das Weibchen oben drauf sitzt. Oder sie bauen viel zu große Nester, in denen der ganze Vogel drin verschwindet, wie jetzt Zaunkönig Zilpzalp, kugelförmige Nester. Bei der Grasmücke ist es relativ ausgeglichen. Und allein das war schon ein Highlight, dieses Nest zu entdecken, wo klar war, dass das Zentrum der Markierung durch den Gesang dieser Grasmücke, dieses Grasmückenmännchens, und ein Weibchen war wirklich noch nicht zu sehen in der Gegend, und das Männchen war immer wieder sehr sichtbar und auffällig. Und plötzlich beobachten wir, wie diese Grasmücke sich in das Nest hineinsetzt und aus dem Nest heraus singt. Also für uns ein eindeutiges Zeichen, dass sie, weil es war ein Männchen mit schwarzer Kappe, das Weibchen hat eine braune Kappe, das Nest markiert und sagt, hier, das ist mein Nest, das habe ich für dich geschaffen. Komm, liebes Weibchen. Und bei den Grasmücken ist es so, dass das Weibchen das Nest dann zu Ende baut, sozusagen die Feinarbeiten macht und dann sich beide am ganzen Brutgeschehen beschäftigen. Das Männchen brütet mit die Eier aus, wechselt sich ab mit dem Weibchen und legt ja wahrscheinlich auch noch weitere Eier rein. Und bei den Grasmücken ist es auf jeden Fall so, dass da 4 bis 6 Eier drin liegen, die nicht immer nur von einem Männchen sind, weil das Weibchen hat auch Zeit dafür, während er auf den Eiern sitzt und schon anfängt zu brüten. Und dann beginnt die Jungenaufzucht. Diese schwierige, aufregende Zeit der Singvögel. Ein absolutes Highlight in diesem Jahr, noch nie vorher erlebt, dass ein Grasmückenmännchen in seinem Nest drin sitzend, singend sein Revier markiert und mit aller Inbrunst sein Weibchen, seine Partnerin für diese Saison heranruft. Ja, und ein nächstes hervorstechendes Erlebnis war ein Vogel, der hier unseren Platz extrem dominiert hat und immer noch dominiert. Wir hören ihn auch im Hintergrund und ich habe gestern versucht, diesem Vogel etwas näher zu kommen. Ist mir nicht so ganz gelungen. Es ist die Grauammer. Die Grauammer ist in diesem Jahr an unserem Platz, um das schon mal vorwegzunehmen, fast auffälliger und präsenter und in hoher Individuenanzahl vertreten als die Goldammer. Sie ist etwas größer als die Goldammer. Sie hat so einen interessanten, wie die Falken, so einen Zahn am Schnabel. Eine Teilnehmerin fragte mich jetzt am Wochenende, warum hat sie den eigentlich? Ja, gute Frage, sage ich. Die habe ich mir noch nie gestellt. Das wird einen Grund haben. Vielleicht kann sie damit besser Kerne aufknacken oder Samen aus ihren Spelzen pellen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist diese Grauammer in der Wiese, die vorher Acker war, so häufig vertreten, dass fast kein Teilnehmer, der zu uns auf den Platz kommt, in diesem Jahr um die Grauammer herumkommt. Sonst ist es immer die Goldammer, die fast jeder Mensch, der hier mit offenen Ohren über den Platz nimmt, an einem Wochenende hier mitnehmen kann. Aber die Grauammer mit ihrem grillenartigen und da sie in der offenen Landschaft brütet, ist sie natürlich auch weit zu hören. Also man hört die Grauammer locker aus 200-300 Metern. Das ist ein sehr weittragender Gesang. Und dann ist es schwer, so ein richtiges festes Revier festzustellen bei den Grauammern. Es gibt, wenn eine Grauammer vorhanden ist, natürlich immer noch irgendwo eine zweite. Logisch, 1+1 macht 4, 5, 6. Also ein Männchen, ein Weibchen. Erst macht die Brut vollständig und gleichzeitig ist dann aber noch ein dritter, vierter, fünfter, sechster Vogel oft in der Nähe oder zumindest im weiteren Umkreis zu hören und es ist schwer zu sagen, die halten sich immer nur an dem Ort auf und die halten sich immer nur an dem Ort auf und es liegt nicht nur an der Färbung, denn die Grauammern sind, Männchen und Weibchen sind super schwer voneinander zu unterscheiden, ich kann es nicht. Sie könnte man vergleichen, eher aus der Entfernung sehen sie ein bisschen aus wie so ein Sperling von der Gefiederfärbung. Sonst haben sie so eine typische Ammergestalt, also einen kräftigen Kopf, eine ausgeglichene Schwanzlänge, einen robusten Körper. Es wirkt fast, die Ammern wirken fast so ein bisschen finkig, finde ich, auch so einen kurzen, kräftigen Schnabel. Und spannend finde ich bei den Grauammern, dass die auch teilweise vom Boden aus oder sagen wir so nah am Boden auf einem Halm sitzend singen, dass man sie gar nicht sieht. Also du hörst oft nur aus der Fläche heraus dieses. Und wahrscheinlich ganz in der Nähe ihres Bodennestes. Ja, auf jeden Fall ein spannender Vogel, der ist hier schon präsent gewesen in den letzten Jahren, mal mehr, mal weniger, aber immer oben in der Fläche, die von unserer Blumenfrau bestellt worden ist, wo ein Teil auch immer brach lag. Und seit 2 Jahren jetzt wird unser Acker nicht mehr bestellt. Wir haben dort jetzt Grünland und Wiese, mähen dort nur teilweise und ich habe in diesem Frühjahr sehr genau darauf geachtet, viel von der trockenen wilde Möhre vom Vorjahr stehen zu lassen, um Ansitzwarten zu bieten für unser Schwarzkehlchen, das ja im letzten Jahr zum ersten Mal hier erfolgreich gebrütet hat, in der Hoffnung, nun mein Braunkehlchen anzulocken, das ja Vogel des Jahres ist, Vogel des Jahres 23. Und das ist mir nicht ganz gelungen, aber es hatte einen Effekt, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, nämlich, dass wir plötzlich sowas wie so eine Grauammerschwemme in dieser Fläche hatten und dementsprechend auch drumherum. Also es sitzt teilweise auch in Waldnähe oder auf Bäumen sitzt die Grauammer und singt. Jetzt bin ich umgeben von Bäumen und ich habe ja von Anfangs schon beschrieben, dass es sich fast so dummelähnlich anfühlt, wo ich hier sitze. Und auch von hier aus können wir die Grauammer hören. Ja, und wenn wir schon bei den Ammern sind, dann können wir unseren Ortola nicht ganz unter den Tisch fallen lassen. Im letzten Jahr bin ich einmal unterwegs gewesen und bin ihm begegnet am frühen Morgen. Ich glaube, der Podcast hieß ein bunter Blumenstrauß oder sowas in die Richtung, wo ich Gelbspötter und Ortolan und Grasmücken auf der Spur war. Einerseits hatten wir wieder einen Ortolan bei uns am Platz, der hinter unserem Haus gibt es ein so ein Feldgehölz, das nennen wir den Kopf, weil 150 Meter entfernt ist so ein langer, schmaler Waldstreifen, den nennen wir den Hals. Also der Riese, der in der Landschaft liegt und seinen Kopf verloren hat, dann würde der Bauer nicht jeden Tag, jedes Jahr neu sein Feld bestellen, würde irgendwann Kopf und Hals wieder zusammenwachsen und der Riese sich aus der Landschaft erheben. Das ist so die Geschichte dahinter, hinter der Namensgebung. In diesem Feldgehölz bin ich mir ziemlich sicher, hat der Ortolan gebrütet, weil er anfangs an unserem Hof gesungen, sich so eingeschwungen in die Landschaft und dann ab und zu ist er noch zu hören, hat er aber am meisten aus diesem Feldgehölz heraus markiert und hat also wieder zum jetzt dritten Mal, glaube ich, relativ hausnah gebrütet. Das anfangs in den ersten Jahren definitiv nicht so gewesen ist, weil ich bin sehr ortolan-affin, sagen wir mal. Also ich bin sehr aufmerksam auf diese Vogelart, weil mein erstes Mal zum Ortolan sehr einprägsam gewesen ist. Aber das ist eine Randgeschichte. Ich glaube, ich habe die beim ersten Mal vielleicht auch schon mal beschrieben in einem anderen Podcast. Aber auffällig, was den Ortolan angeht, war in diesem Jahr, es gibt eine Straße, die von einem Ort Hagelberg zum nächsten Ort Schmerwitz führt, das sind so 2-3 Kilometer. Und an dieser Straße, die ich wirklich tagtäglich fast fahre, wenn ich meinen Sohn zum Kindergarten bringe, ich habe sie die Ortolanstraße getauft. Da waren wirklich an alle 100, 150 Meter saß ein Ortolan und hat gesungen. Also man konnte teilweise an der Straße halten und 5-6 Ortolane gleichzeitig hören und keine einzige Goldammer, was vor 6-7 Jahren, als ich hier auf Ortolan-Suche war, oder vielleicht ist es auch schon länger her, definitiv nicht der Fall gewesen ist. Also da würde ich sagen, ich bin ziemlich sicher, dass es da einen Anstieg gibt in der Population, ohne jetzt genauer auf die Vermutung der Ursachen dafür einzugehen. Also, an unserem Platz definitiv. Was ist denn los mit dieser Krähe? Was hat sie denn? Definitiv das Jahr der Grauammer an unserem Platz auf diesem Feld. Und bleiben wir kurz bei diesem Feld, das wir jetzt zum zweiten Jahr nicht mehr als Acker benutzen. Das Schwarzkehlchen, das letztes Jahr in der Bendishecke, die wir, eine Totholzhecke, die wir entlang des Zinkenwegs, also des Trampelpfads, der zum Wildnisplatz führt, angelegt haben. Da hat letztes Jahr das Schwarzkehlchen seine Jungen großgezogen, zum ersten Mal. In diesem Jahr wirkte es eher so, dass es mitten in dieser Fläche seine Jungen aufgezogen hat. Da treibt sich auf jeden Fall die Schwarzkehlchen-Gang jetzt noch rum. Und ich stelle mir gerade die Frage, ob sie tatsächlich eine zweite Brut hinlegen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Das müsste man nochmal nachrecherchieren oder nochmal genauer beobachten. Auf jeden Fall sind da immer noch Schwarzkehlchen unterwegs. Braunkehlchen waren leider nur beim Durchziehen. Gesichtet worden. Vielleicht braucht es noch mehr Umgestaltung dieser Wiese, bis sie endlich nur bei uns auch brüten. Aber diese Schwarzkehlchen, herrliche Vögel, kleine Rotkehlchen, ähnlich große Vögel, fast noch ein bisschen kleiner, so ein fledermausartiger Flug, wenn sie ihre Reviere markieren und auch im Sinkflug über den Flächen sitzen, und sonst sitzen sie auch gern auf diesen wilden Möhren oder auf dem trockenen Beifuß, auf der trockenen Goldrute, und markieren ihr Revier, haben einen sehr auffälligen Warnruf, so ein Klicken und so ein Trippen, markieren damit einerseits ihr Revier und warnen uns Menschen, wenn wir denen einfach zu nahe kommen. Also in dieser Fläche Grauammern und Schwarzkehlchen. Und dann, da die Grauammer so grillenähnlich teilweise klingt, müssen wir jetzt hier nochmal ein kleines Insekt einstreuen, nämlich unsere Feldgrille, die sehr früh angefangen hat. Und dann dieses ganze Feld, also auch das ist definitiv ein Unterschied zu den Vorjahren, zum Schwingen, zum Surren gebracht hat mit ihrem und dazu noch so ein Pfeifton. Leider kann ich das nicht pfeifen gleichzeitig und die Lippen bewegen. Aber das ist so ihr Ruf, die sie ja mit den Flügeln aufeinander reiben. Also die Flügel werden so leicht gewölbt am Hinterleib und dann am Körper entlang gestrichen. Dadurch gibt es so einen hohen Pfeifton. Damit dieses ganze Feld zum Schwingen gebracht haben. Das war schön zu beobachten, sobald die Temperatur steigt. Sobald die Temperatur steigt, das ist ein schöner Versprecher. Sobald die Temperatur steigt, beginnt die Frequenz sich zu erhöhen. Und wenn die Temperatur fällt, wird die Frequenz tiefer und auch der Gesang langsamer. Und immer noch sind sie zu hören, aber der Gesang ist viel milder geworden. Überall sind ihre Löcher zu sehen in diesem Boden, bauen sich so richtige kleine Höhlen und die Männchen sitzen vor ihren Löchern und singen und tanzen. Die vollführen so einen richtigen Hochzeitstanz, indem sie sich drehen und wenden und damit ihre Höhle anzeigen. Und in manchen Momenten klingt die Grille wie so ein Vogel. Nämlich, es gab einen Überraschungsgast im Frühjahr, wirklich nur an einem frühen Morgen zu hören. Es war sehr früh, es war so fünf, halb sechs. Und wäre nicht ein anderer Teilnehmer in der Nähe gewesen, hätte ich fast gedacht, ich bilde es mir ein. Hätte ich es mir nicht aufgeschrieben in mein Naturtagebuch, würde es mir wahrscheinlich jetzt durch meine Erinnerungslücke rutschen. Das war ein Feldschwirl, ein Überraschungsgast, der bekannt dafür ist, dass er auch in Gegenden brütet, wo jetzt nicht direkt Schilf und Wasser ganz in der Nähe ist, aber dieser Feldschwirl klingt wirklich wie eine Grille. Also er hat so ein ganz hohes, schrilles und auch da ist durch diese Ulkigkeit des Sounds die Distanz sehr schwer einzuschätzen. Wie nah sitzt der jetzt eigentlich? Der war wenige Meter vor uns, sehr bodennah, sehr tief unten, und wir kamen von zwei verschiedenen Seiten und ich habe sofort gesehen, ihm ist der Vogel auch aufgefallen. Er kannte den, er hat selber kartiert und sich mit Gesängen schon länger beschäftigt. Und wir beide standen voller Erstaunen vor diesem Feldschwirl. Und da ich schon bei dieser außergewöhnlichen Entdeckung bin, weil in den letzten Jahren ist mir nicht in Erinnerung, dass wir bei uns einen durchziehenden Feldschwirl bemerkt hätten. Wahrscheinlich ist das aber schon passiert, ohne dass es einer von uns mitbekommen hat, weil wir sind ja auch nicht jeden Morgen in der wochenlang jeden Morgen unterwegs und nehme jeden Vogel auf, der hier durchzieht. Aber da wir schon bei Highlights sind, gab es ein Highlight, auch von diesem gleichen Teilnehmer, der an einem frühen Morgensitzplatz am ähnlichen Ort saß, wo ich jetzt gerade sitze. Und an diesem Vogelsitzplatz bin ich nicht dabei gewesen. Und es war helle Aufregung, es ging durch die ganze Gruppe. Ich habe es später danach gehört, einen Ruf, der mir gar nicht bekannt ist. Und zwar klingt es ungefähr so. Mit ein bisschen größeren Pausen wahrscheinlich. Und jemand, der diesen Ruf kennt, denkt sich wahrscheinlich, oh, das war eine schlechte Imitation. Recht hat er, weil ich diesen Ruf wirklich selten höre. Aber er, der oft in Offenlandschaften kartiert und Leute, die kartieren, sich natürlich immer wieder auch sehr mit seltenen Arten beschäftigen müssen, um sie nachzuweisen, um zu gucken, ah, was brauchst du hier, um diese Vogelart besser zu schützen, sagt er, das war ein Rebhuhn. Und ich habe dann meine Orni-Freunde angerufen und gefragt, wo sind die nächsten Rebhuhn-Populationen hier in der Nähe. Und sie sagten dann bei Zerbst, das ist eine ganze Weile weg, das sind 40 Minuten von hier Autofahrt. Was nicht heißt, dass hier kein Rebhuhn sein könnte. Aber mir kam dieser Ruf so bekannt vor. Und ich habe danach gehört und später ihn auch öfter in der Landschaft hören können, nämlich vom Eichelhäher. Und der Eichelhäher ist ja bekannt dafür, dass er viele Vögel nachmacht. Also seine bekannteste Imitation ist wahrscheinlich die des Mäusebussards. Und bei uns am Platz, da haben wir auch schon drüber gesprochen, imitiert er teilweise täuschend echt den Waldkauz. Meine Vermutung ist, dass dieser Ruf oh, ich wünschte, ich könnte es treffen. Na, irgendwas ist nicht ganz richtig in meiner Imitation. Aber so könnt ihr es selber lernen. Ja? Ihr müsst nachhören, nachmachen, bis ihr das Gefühl habt, ah, jetzt habe ich es. Einerseits merkt ihr es euch gut und könnt vielleicht auch dann besser über bestimmte Vögel mit anderen Leuten reden, wenn ihr sie ansatzweise nachmachen könnt. Also traut euch, Vögel zu imitieren, auch wenn ihr es im Endergebnis nur so schlecht hinbekommt wie ich. Aber jedenfalls macht der Eichelhäher einen Ruf relativ regelmäßig. Und ihr habt ihn vorher auch schon oft gehört und dachte mal, was ist das für ein merkwürdiger Ruf? Und jetzt bin ich mir ziemlich sicher durch diese Bemerkung, dass das ein Eichelhäher war, den er gehört hat. Da er diesen Ruf vom Eichelhäher nicht so oft gehört hat, aber häufiger wahrscheinlich den Ruf des Rebhuhns, gab es da eine Verwechslung in seinem Gehirn, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das bei uns hier kein Rebhuhn war, weil die Stelle war untypisch, es war wirklich nur einmal am Morgen und ich habe danach teilweise Eichelhäher hier am Platz gehört, die diesen Ruf imitiert haben. Eine kleine Möglichkeit gibt es ja noch, dass das eine dieser super Ausnahmen waren. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mit einer neuen Imitation aus diesem Frühjahr raus, die der Eichelhäher mit drauf hat. Er imitiert also auch Rebhühner, also eine sehr seltene, in unseren Breiten vom Aussterben bedrohte einheimische Vogelart, das Rebhuhn. Und wieder einmal schafft der Eichelhäher es, mich so auf das Artensterben oder auf das Verschwinden bestimmter Arten hinzuweisen. Und es hat immer so einen traurigen Nachgeschmack. Im letzten Jahr war es der Kiebitz, der hat an einem Supermarkt den Kiebitz imitiert und ich habe mich super gefreut, den Kiebitz zu hören. Guck nach oben und wen sehe ich? Unseren Eichelhäher. Also er schafft es immer wieder, uns zu überraschen. Der Eichelhäher ist einfach einer der faszinierendsten Vögel aus der Krähenfamilie. Auch einfach, weil er so bunt ist und ach, überhaupt so ein tolles Wesen. Und wir machen mal weiter in den Highlights. Ich habe noch zwei, drei Vögel, die ich kurz umreißen muss. Der eine Vogel ist unsere Nachtigall, über die wir ja schon immer wieder gesprochen haben. Also die Art Nachtigall, unsere Nachtigallen. Und diesem Jahr war es für mich so deutlich wie noch nie zu beobachten. Ich versuche das mal kurz zu fassen. Nachtigall kommt in die Fläche und singt. Frühmorgens habe ich sie das erste Mal gehört, zeitgleich glaube ich mit Kuckuck und dem ersten Pirol. Das war echt so ein epischer Morgen auch. Warum habe ich da eigentlich kein Aufnahmegerät mitgehabt? Unglaublicher Morgen war das. Zweite Nachtigall kommt in die Fläche und das steigert sich dann bis zu 5 Nachtigallen, die zeitgleich zu hören waren. Also man sitzt am Abend, sie sind am Tag zu hören, sind in der Nacht zu hören und singen wie verrückt, locken damit, vor allem in der Nacht, denn da ziehen sie die Weibchen an, die sich von singendem Männchen zu singendem Männchen bewegen und sich das beste Brutgebiet und das fitteste Männchen aussuchen, das den variantenreichsten Gesang, den abwechslungsreichsten Gesang vortragen kann, sucht sich eins dieser Männchen aus, paaren sich und brüten. Auch für mich überraschend bodennah, also direkt am Boden, nicht nur bodennah, sondern auch teilweise direkt am Boden. Ja, nun brütet da das Weibchen und plötzlich werden die Nachtigallen in der Nacht still. Aber immer wieder hört man natürlich Nachtigallen auch nachts singen. Das hat jetzt schon vor, hier bei uns so, habe ich vor 3 Wochen aufgehört, dass jetzt die Nachtigallen so präsent sind. Ab und zu lassen sie nochmal was von sich hören. Also sie sind noch in der Fläche, aber viel, viel stiller geworden. Und sehr auffällig war ein Männchen, genau neben unserem Mitbewohner Chris, neben seinem Wagen, hat durchgesungen. Jede Nacht. Also sobald der Tiefschlaf begann, ja, so gegen 12:30, setzt dieses Nachtigallmännchen an und hört nicht mehr auf zu singen. Während alle anderen Brutpaare, die am Tag deutlich noch zu hören waren, also die Männchen, deutlich noch am Tag zu hören waren, also ein klares Zeichen, die sind noch da, still gewesen sind. Und unser Büro, das haben wir jetzt ausgelagert aus dem Haus und sitzen jetzt in so einem Trailer mit großen Fenstern, vor denen guter Vogelschutz hängt, weil die Fensterscheiben, eins der größten Gefahren unserer Singvögel, nicht sichtbar sind, wenn sie so gut geputzt sind für die Singvögel. Also bitte sorgt dafür, dass eure großen Glasflächen vogelsicher gemacht werden. Konnten wir Nachtigallen sehr gut beobachten. Auch da war ein Brutpaar ganz in der Nähe. Wir haben ihr Nest nicht gesehen, aber wir haben gesehen, dass sie da hin und her fliegen, fleißig fütterten. Jedenfalls war in dieser Jahreszeit dieses Anschwellen der singenden Männchen, dann das Abschwellen der verpaarten Männchen und das weiter durchgehende Singen, teilweise war es dann wirklich so etwas herzzerreißend, des Männchens zu hören, das kein Weibchen abbekommen hat. Und dann gab es eine Phase, die war nicht lang, die war so eine Woche, 10 Tage vielleicht lang, wo plötzlich in der Nacht mehrere Männchen wieder gesungen haben. Es waren nicht mehr 5, es waren so 3, manchmal 4, manchmal auch nur 2. Wo meine Vermutung ist, dass die erste Brut durch gewesen ist, oder die Brut, ich glaube Nachtigall macht nur eine Brut, die Brut durch gewesen ist und dann einfach wieder Kapazitäten da waren, auch in der Nacht nochmal zu singen oder es vielleicht nochmal ein zweites Mal zu probieren. Es klang für mich nicht so, als ob da eine Brut verloren wurde und man sozusagen nochmal von vorne anfängt. Das wäre auch nochmal ein guter Grund, als Männchen nochmal viel Kraft in den Gesang zu legen. Ja, für mich war das eher so ein Anschwellen, Abschwellen während der Brut, wieder Anschwellen nach erfolgreicher Aufzucht der Jungvögel. Und jetzt befinden wir uns gerade in so einer Phase, wo die Nachtigall sehr still geworden ist, aber trotzdem noch markant und deutlich in der Landschaft vorhanden durch ihren Warnruf. So ein ganz klares so ein Schnarren und so ein lautes Pfeifen und umso markanter, umso höher die Frequenz. Wie immer bei unseren Warnrufen geht es dann schon in Richtung Alarm und so haben wir wunderbar einen Steinmarder sehen können vor kurzem, der hier ganz in der Nähe wahrscheinlich auch seine Jungen aufzieht. Ja, also Nachtigall war eine spannende Vogelart zu beobachten in diesem Frühjahr. Und ich würde mal sagen, so die Aufregung in der Streuobstwiese und an den Waldrändern bestimmender Vogel war und ist wie jedes Jahr unser Neuntöter. Bei dieser Vogelart ist es teilweise, der ja sehr, sehr spät kommt. Spät im Frühjahr, also so Ende Mai. Na, ist das übertrieben? Das ist, glaube ich, jetzt ein falsches Ergebnis. Aber er kommt Mitte Mai, würde ich mal sagen. Ich müsste jetzt mal genau nachschauen, wenn er bei uns auftaucht. Ich mache das mal gleich parallel. Der auftaucht und sofort das Brutgeschehen der bereits vorher angetroffenen Vögel richtig aufmischt. Und das war in diesem Jahr durch keinen Vogel so deutlich feststellbar wie durch den wie durch die Klappergrasmücke. Und ich habe es gerade gefunden, der ist so am Anfang Mai gekommen bei uns in Neuenthütte, also so am 5., 6., 7. Mai in dem Dreh, tauchte er bei uns auf, zeitgleich mit dem Braunkehlchen, zeitgleich auch mit den Rohrsängern, die er bei uns in der Fläche nicht brüten, aber in den letzten Jahren hatten wir Sumpfrohrsänger hier. In diesem Jahr hat er gefehlt und die Neuenthütter, die dann sozusagen ankommen und sofort loslegen mit ihrer Brut, während andere Singvögel in der gleichen Hecke ja schon brüten, und die jetzt nicht so explizit genau die Nähe dieses Vogels suchen wie die Sperbergrasmücke, zu der wir gleich kommen. Jedenfalls waren diese armen Klappergrasmücken ja so aufgeregt, so durch den Wind, als dann der Neuntöter, der sehr offen und präsent, selbstbewusst würde ich fast sagen, da auf seinen Ansitz wartend sitzt, um zu jagen. Und diese Klappergrasmücke richtig wuschig gemacht hat. Mein Gott, haben die gewarnt. Und da war wiederum auch bei anderen Neuntöter-Alarmen, die mir fast täglich begegnet sind, sehr interessant zu beobachten, wie gering dann doch die Aufregungsdistanz, würde ich es mal nennen, bei den jeweiligen Singvögeln war. Also sobald der Neuntöter in der Nähe des Nestes war, also in der Nähe heißt dann wenige Meter in der Nähe, 2-3 Meter, sobald er weiter entfernt war, wurden die Warnrufe viel milder, die Aufregung legte sich etwas, sobald der Neuntöter wieder näher an das Nest rankam, wurde die Aufregung massiv und unüberhörbar. Also scheint der Neuntöter ein ganz guter Vogel zu sein, der uns in dieser Brutzeit anzeigen kann, wo exakt das Nest dieser Vögel sitzt, dass die ja so versteckt im Geheck und in den Brombeerhecken, an die man so schlecht rankommt, liegen könnte. Also man kann fast den Alarm nutzen, um so das Zentrum der Aufregung festzustellen, der Singvögel, die auf den Neuntöter reagieren, wo ihr eigenes Nest versteckt sein könnte. Und das war bei dieser Klappergrasmücke sehr deutlich feststellbar. Wenn wir da ein paar Minuten länger standen und das beobachtet haben, auffällig, wann sie hervorgekommen ist aus der Hecke, wann ihr Zucken und ihre aufgeregten Warnrufe nicht mehr abließen und sobald der Neuntöter etwas weiter weggeflogen ist, diese ganze Geschichte milder wurde. Und diese Neuntöter-Alarme sind mir und auch vielen anderen überall in diesem Jahr sehr, sehr aufgefallen. Oft war es dann erst nur die Aufregung einer Hecke und dann tut sich in meinem Kopf so eine Liste auf von möglichen Verursachern und der Neuntöter stand meist mit auch auf dieser Liste und hat sich dann auch oft bewahrheitet, als er sich dann zeigte. Weil bei ihm muss man nicht lange warten, er kommt irgendwann raus und zeigt sich. Und dann siehst du an der Reaktion der kleineren Singvögel, ob er es wirklich gewesen ist, weil sie ihn dann sozusagen ein Stück begleiten, bis er außerhalb der Gefahrenzone ist, die sie selber festlegen, was die Gefahrenzone ist, und dann lassen ihre Warnrufe wieder ab. Und in anderen Fällen ist es sehr schwer festzustellen, ob der Neuntöter wirklich der Verursacher war des Alarms, weil er selbst natürlich auch ein ausgezeichneter Warnvogel ist, der Gefahren anzeigt und dann doch ein anderer Verursacher im Hintergrund diesen Alarm ausgelöst hat, wo nicht nur Neuntöter mit involviert ist in der Aufregung, sondern dann auch natürlich die Grasmücke, die in der gleichen Hecke brütet. Und genau diesen Aspekt macht sich ja die Sperbergrasmücke zunutze, weil sie so scheu manchmal ist und so tief in der Hecke drin brütet, dass sie nach außen hin kaum Sicht hat und daher explizit sich auch Hecken auswählt, in denen der Neuntöter vorhanden ist. Vielleicht traut sie es sich zu, weil sie eine der größten Grasmücken ist. Diese kräftige, große Grasmücke mit gesperrter Brust, markanten gelben Auge. Und sobald der Neuntöter anfängt zu warnen und in Aufregung versetzt ist, wird auch die Sperbergrasmücke wachsam, kommt hervor und schaut, was ist die Ursache? Gibt es hier etwas, das meine Aufmerksamkeit bedarf? Und in diesem Jahr, ganz ehrlich, ist mir die Sperber-Großmücke durch die Lappen gerutscht. Also ich habe vermutet, sie ein-, zweimal gehört zu haben, und bleibt für meine Ohren schwierig, sie von der Gartengrasmücke zu unterscheiden. Ich habe sie definitiv einmal, zweimal, vielleicht dreimal hören können an ihrem Warnruf, der sehr markant ist. Also alle Grasmücken sind deutlich zu unterscheiden an ihren Warnrufen. Das kann man ähnlich anwenden, auch auf die Finken, nur nicht auf ihre Warnrufe der Finken, sondern auf die Flugrufe der Finken. Also es gibt so bestimmte Vogelgruppen, wo ich andere Lautäußerungen gut benutzen kann, um sie schwer zu voneinander zu differenzierenden Arten auseinanderzuhalten. Also Sperbergrasmücke war auf jeden Fall bei uns dort, war auf jeden Fall bei uns da, und es war jetzt auch nicht so eine super Kaltwetterzeit, dass ihren Gesang jetzt nochmal gedämpft hätte. Ich bin mir ziemlich sicher, auch hier und da eine Sperbergrasmücke gehört zu haben, und ich habe oft nach ihr gesucht, konnte sie nicht entdecken. Also nicht mit Sicherheit bestimmen, dass das jetzt eine Sperbergrasmücke war, weil auch so, wie es in der Literatur zu finden ist oder auf einigen Aufnahmen auch zu hören ist, ihr Warnruf nicht mit eingestreut war im Gesang. Wenn das der Fall ist, dann kannst du sie ziemlich deutlich von der Gartengrasmücke unterscheiden. Ach, auf jeden Fall macht sich dieser Vogel immer wieder... Ui, die Kleiber gehen ab. Kleiberparty neben mir. Geht die Sperbergrasmücke... Mein Gott, da kann man sich gar nicht konzentrieren. Geht die Sperbergrasmücke... bleibt eine herausfordernde Vogelart und ein herrliches Erlebnis, gerade als ich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, was ist eigentlich, wo ist sie eigentlich und warum ist sie nicht mehr so präsent wie im letzten Jahr, weil da habe ich ja einen Podcast nur die Sperbergrasmücke widmen können und stand genau vor der Hecke, in der sie drin gebrütet hat, und habe sie mehr als deutlich heraushören können. Genau in dem Augenblick schrieb mein Freund Tim mir eine Kurznachricht, nur ein einfacher Satz, da stand drin, Sperbergrasmücke bleibt eine schwierige Vogelart. Ich so, hä, warum schreibt der mir das jetzt? Wir haben sonst so wenig Kontakt gehabt, weil wir so busy waren im Frühjahr. Und ich schreibe ihm zurück, ja, dito, sehe ich ganz genauso. Also die Sperbergrasmücke, macht euch nicht verrückt, wenn es euch ähnlich geht, und freut euch, wenn ihr sie in diesem Jahr deutlich irgendwo sehen konntet. Bleibt ein schwieriger Vogel, den zu bestimmen. Ja, und weitere Vogelarten, natürlich der Wiedehopf, der war auf jeden Fall präsenter als in den Vorjahren, denn wir waren nochmal ganz aufgeregt, wir haben seine Bruthöhlen, die wir mit größtem Aufwand errichtet haben, für ihn aus großen fetten Eichenstämmen, umgesetzt in eine andere Fläche, in der Hoffnung, dass er die jetzt annimmt. Und wie im Vorjahr auch, waren viele, viele Wiedehopfe in der Zugzeit bei uns auch präsent am Platz. Und interessanterweise länger als in den Vorjahren. Also wir konnten ihn auch direkt bei uns am Platz beobachten und sehen. Wir konnten ihn in der Fläche hören. Das war noch ein Vogel, der an dem gleichen Morgen unterwegs war, als der Kuckuck da war. Ich habe sogar versucht, mit Klangattrappen ihn so ein bisschen anzulocken und darauf aufmerksam zu machen. Irgendwann kam mir das aber zu komisch vor und habe ich es sein gelassen. Ich habe das nicht konsequent durchgezogen. Er ist auf jeden Fall in der Nähe, und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er im nächsten Jahr vielleicht sich auch endlich mal entschließt, hier bei uns zu brüten. Mein Freund, der Greg, hat mir ein schönes Bild geschenkt, so auf so Leinwand gedruckt, das in unserem Wohnzimmer hängt, von zwei sich paarenden Wiederhopfen mit dem Satz: Ja, vielleicht klappt's in diesem Jahr. Du musst einfach mehr die Wiederhopfe darauf aufmerksam machen, dass sie sich hier bei dir paaren sollen und hier auch brüten sollen. Und seitdem dieses Bild da hing, es hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt, würde ich mal sagen, mit einem Schmunzeln im Gesicht, dass der Wiederhopf sich hier auf jeden Fall länger umtrieb. Aber nicht brütend, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ein weiterer Vogel, der uns ja schon seit vielen Jahren hier beschäftigt, der unseren Platz auszeichnet, ist der Wendehals. Und da gab es ein absolutes Highlight, mit dem ich auch die Vogelgeschichten für diesen Podcast beenden möchte, ist das Füttern der Wendehalseltern ihrer Jungvögel. Und wir saßen, es war am letzten Wochenende, jetzt Ende Juni, an unserem Vogelsitzplatz zur Dämmerungszeit. Und es, dieser Vogelsitzplatz begann mit dem Highlight, dass Nachtigall laut warnend ruft, die Mönchsgrasmücke ansteckt mit ihren Warnrufen, Amsel mit einsteigt und sich dann der Steinmarder zeigte, ganz kurz und schnell und von zwei Gruppen gesehen wurde, wie er sich aufmachte als Jäger der Nacht, die seine Jungtiere zu füttern und Beute zu machen. Da sind dort zwei Menschen, die sagen, hey, hörst du dieses helle Klingen? Und ich habe gehört und gehört, ich habe nichts gehört. Es war wie so ein, ja, da haben wir es wieder, so ein Glöckchenartiges. So beim Grünfink sage ich das ja auch, so sein Kontaktruf oder sein Flugruf, den er auch in seinen Gesang mit einbaut, ist so ein helles, silbernes Klingen. Und dieses Klingeln war nun etwas länger und viel, viel zarter. Ich habe es dann tatsächlich einmal gehört, das Geräusch, das sie meinten. Und wir haben es dann in dem Augenblick eher der Goldammer zugeordnet, weil kurz danach oder mit eingewogen der Gesang der Goldammer zu hören war. Und diesen Ruf würde ich fast so als quecksilberartig beschreiben. Also es war so ein ganz hohes, feines, leicht zu überhörendes, helles Surren, Surren, Klingen. Und am nächsten Morgen standen wir genau vor diesem Geräusch und konnten mit unseren Ferngläsern so aus 10, 15 Meter Entfernung beobachten, wie zwei unbeholfene Wendehälse, die immer wieder auch nachgreifen mussten, um sich auf dem Ast festzuhalten, von ihren Altvögeln, von den Elterntieren Mama und Papa gefüttert wurden. Und das darf man als Biologe übrigens nicht sagen. Er hat mich gestern, ein toller Naturschützer und Biologe, darauf aufmerksam gemacht. Sag doch nicht Babys, das sind Küken. Recht hat er. Auf der anderen Seite, wir Phologen, erinnert euch, wir Phologen und Phologinnen und Phologinnen sind Vogelliebhaber mit Herz und Verstand. Und vor allem mit Herz. Und das soll mein Abschluss sein nach diesem Wendehalsfüttermanöver, das ich wirklich vorher noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ich habe gestern auch versucht, diesen Ruf mal auf die Aufnahme zu bringen, mal schauen, ob das raushörbar ist. Dieser Ruf war mir völlig neu, den ich noch nie gehört vorher in meinem Leben. Haben wir uns dann an unserem besagten Vogelsitzplatz, in dessen Nähe ich jetzt sitze, hingesetzt und haben nach vielen Neuntöter, Goldammer, Grauammer, Buchfink, Mönchsgrasmücken, Schwarzkehlchen, Neuntöter-Erlebnissen gesessen und wir befanden uns am Abschluss unserer Phologen-Weiterbildung, also intensivste vier Wochenenden gemeinsames Vogellauschen und Eintauchen in die Welt der Gefiederten. Saßen wir dort und ich hatte dann gedacht, lass uns doch einfach nochmal dieses Konzert, das wir jetzt sehr intensiv in vier sehr verschieden klingenden Monaten begleiten durften, gemeinsam als Gruppe. Lass uns dem doch einfach nochmal Raum geben und 10 Minuten diesem Orchester lauschen. Und ich sag auch nochmal an der Stelle, bevor ich zu diesem 10-minütigen pompösen Orchester komme, ein Dank an diese Gruppe, weil ohne diese vielen Ohren und ohne diese tollen Fragen der TeilnehmerInnen wären wir auf bestimmte Geschichten zum Beispiel, die auch in diesem Podcast jetzt vorkamen, gar nicht gestoßen. Ja? Diese Rebhuhn-Geschichte, dieser Feldschwilder am frühen Morgen und viele weitere Erlebnisse sind nur möglich gewesen durch das gemeinsame Fragenstellen, durch das gemeinsame Hinlauschen und auch das gemeinsame sich darüber austauschen, sich darüber unterhalten. Oh, jetzt muss ich kurz innehalten. Unter mir rennt gerade mein Zinkenreh, das die ganze Zeit während dieses Podcasts jetzt hier 30 Meter von mir entfernt stand und gefressen hat und mich also daran erinnert. Im nächsten Podcast sollte es mal um Wildbienen und Rehe gehen. Also ein Dank an diese Gruppe, ein Dank an diese intensive Zeit und damit auch einen großen Dank an alle Menschen, die diesen Podcast hören und die sie andere Podcasts hören oder Bücher lesen, die sich mit der Welt der Gefiederten beschäftigen und dass es da wieder eine größere Aufmerksamkeit gibt auf unsere Freunde des Federvolks. Und so sitzen wir dort und lauschen. Und ich habe mich so umgeschaut in der Gruppe. Einige saßen da mit so einem leicht verklärt glasigen Blick. Wir nennen ihn auch den Eulenblick, wenn wir versuchen, das ganze Bild reinzunehmen, nicht den Fokus, Details und Einzelheiten einer Vogelart zu erkennen, sondern das ganze Bild einfach reinzunehmen. Dadurch öffnen sich auch die Ohren im 360-Grad-Winkel und gleichzeitig auch nach oben und nach unten. Wir nennen es so holistisches Hören, ganzheitliches Hören in die Landschaft. Andere saßen da mit geschlossenen Augen. Und ich habe mal beides ausprobiert. Und als ich die Augen dann geschlossen habe, boah, das ist mir wirklich lange nicht mehr so gegangen, flossen mir die Tränen vor Rührung. Es waren wirklich Tränen vor Dankbarkeit und so des Glücklichseins, gemischt mit so einer kleinen Traurigkeit, weil das Vogelsterben, Insektensterben natürlich immer präsent ist und Regenarmut, Dankbarkeit über jeden Tropfen Regen. Aber vor allem war das so eine tiefe Rührung, sich berühren lassen, sich aufrühren zu lassen, aufwühlen zu lassen von diesen Gesängen, von den Klängen und von der Schönheit, die uns umgibt. Unabhängig davon, ob wir jetzt viele Vögel haben oder wenige Vögel, ist ein ganz besonderes Geschenk, das diese Vogelstimmen uns schenken können. Und da hört ihr im Hintergrund jetzt die Singdrossel. Die mit ihren wiederholenden Gesängen uns jetzt auffordert, mich jetzt auffordert, diesen Podcast zu beenden. Also ein Dank an eure Ohren, ans Zuhören. Ein Dank an die Kleiber, die uns begleitet haben. Der Pirol, der kurz reingekickt hat. Natürlich mein Lieblingsvogel, die Amsel. Und viele andere Gefiederten. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Art erkannt. Ein Dank an euch Gefiederten und ein Dank an diesen wunderbaren Platz und an das Geschenk, hier leben zu dürfen. Und hoffentlich bis bald zum zweiten Einblick in andere Tiere aus der Welt der Insekten und aus der Welt der Vierbeiner von unserem Platz. Bis bald, euer Vologe Paul.
Alle vergangenen Folgen, verschiedenste Seminare für Jung und Alt zum Thema Natur findet ihr auf unserer Homepage www.wildnisschule-hoherflaeming.de oder mit dem Handy immer up to date über die neuesten Folgen auf unserem Telegram-Kanal unter t.me/vogelpodcast. Augen und Ohren auf und immer eine zarte Melodie in den Ohren wünscht euch euer Vologe Paul.